Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tanja Clement und heute sprechen wir über altersgerechtes Wohnen, die Personalknappheit in der deutschen Marine und die Rolle der Ukraine als EU-Beitrittskandidat. In Ruhe alt zu werden, das wünscht sich vermutlich jeder. Aber neben dem Problem mit der finanziellen Absicherung muss man auch noch andere Faktoren bedenken. Und das sollte man möglichst frühzeitig tun oder zumindest für die eigenen Eltern und Großeltern darüber nachdenken. Die Rede ist vom altersgerechten Wohnen. Was das genau bedeutet, hat sich meine Kollegin Scarlett Lüsser ein bisschen näher angeschaut.
Zuallererst muss die Frage geklärt werden, was genau mit altersgerechtem Wohnen gemeint ist. Denn obwohl in vielen Definitionen nur die eigenen vier Wände einbezogen sind, endet hier das altersgerechte Wohnen noch nicht. Eine seniorengerechte Wohnung sollte im Idealfall einen barrierefreien Zugang haben, ebenso wie eine ebenerdige Dusche, höher gelegene Steckdosen und genügend Platz zum Bewegen und Abstützen, im Zweifel auch mit Rollator. Aber das alles bringt nicht viel, wenn man ansonsten von der Außenwelt abgeschnitten ist. Deshalb ist auch der öffentliche Raum ein wichtiger Punkt bei der Wahl des hoffentlich letzten Zuhauses. Allgemein sollte das Umfeld barrierearm sein und eine gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln haben. Ärzte und Apotheken sollten auch gut erreichbar sein, ebenso wie Bewegungs- und Bildungsmöglichkeiten. Wie betrifft das aber außerdem die Stadt bzw. die Kommune? Und was kann sie tun, um ihre Gemeinde rentnerfreundlicher zu gestalten? Als Beispiel haben wir uns Brandenburg und die bayerische Kreisstadt Bad Kissingen angeschaut. Der soziale Wohnungsbau sorgt für neue, barrierefreie Wohnungen mit Aufzug, aber auch über Informationsverbreitung ist viel gewonnen. In Brandenburg wurde dafür der Förderverein Akademie Zweite Lebenshälfte im Land Brandenburg e.V. gegründet. Der Verein dient hauptsächlich als Informationsportal und zur Vernetzung, wie stellvertretende Vorsitzende Dr. Ingrid Witsche erzählt.
Das war so ein Stück der Auftrag zu sagen, also Pflegeheime ist ein Teil, aber es geht eben immer auch um die anderen Wohnformen, gemeinschaftliches Wohnen, Servicewohnen und vor allem das Wohnen zu Hause. Und deshalb ist das also damals auf den Weg gekommen. Wir haben parallel dazu jedes Jahr einen Wohntag gemacht, machen das immer noch, wo sich, das ist uns auch ganz wichtig, wo sich verschiedene Akteure treffen, das heißt also Vertreter der Kommunen, Vertreter der Wohnungswirtschaft, Vertreter der Pflegewirtschaft, aber vorrangig auch Senioren und Senioren, Seniorenbeiräte, aber auch Handwerker, Architekten. Also ein Austauschgremium, wo man sich trifft und über einzelne Themen spricht.
Doch neben solchen Vereinen gibt es natürlich auch Seniorenbeiräte und Seniorenbeauftragte, die dafür sorgen sollen, dass auch Seniorinnen und Senioren in der Stadtplanung nicht vergessen werden. Solche Ämter und Räte sind allerdings im Gesetz nicht verankert und nur auf freiwilliger Basis einzurichten. Deutschlandweit gibt es bisher nur zwei Landesseniorenbeauftragte, nämlich in Brandenburg und in Sachsen. Aber je nachdem, wie hoch der Seniorenanteil in einer Region ist, umso wichtiger sind solche Beauftragte, damit auch die Belange der älteren Bevölkerungsschicht nicht ungehört bleiben. Das betrifft vor allem Kommunen mit vielen jüngeren Leuten und auch jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Aber auf der anderen Seite kann die Jugend auch den Älteren helfen. So gibt es zum Beispiel in Bad Kissingen Veranstaltungen, wo junge Leute sich mit den Seniorinnen und Senioren hinsetzen und ihnen Technik näherbringen, wie Martina Gräubel, die Seniorenbeauftragte von Bad Kissingen, berichtet.
Gerade in so einer Medienwerkstatt wird es bei uns von der Kommune massiv unterstützt, das Jugend- und Kulturzentrum. Da werden Jugendliche mit Senioren zusammengebracht und erklären ebenso die digitale Welt. Wenn ich denke, dieses Zugticket, das kann man ja dann jetzt nur digital buchen. Also solche Sachen, da fühlen sich Senioren echt abgehängt. Wenn sie sagen, ja super, ich, Smartphone, dann Homebanking, ist alles nicht so mein Ding. Wie mache ich das Menschen, älteren Menschen möglich, ne? Vielleicht auch diese Barriere zum Smartphone reduzieren. Und ich finde, das ist Bad Kissingen da eine ganz tolle Sache, wenn Jugendliche sagen, Mensch, das ist doch gar nicht so schwer. Komm, wir üben das mal gemeinsam.
Allgemein sind die neuesten Smart-Home-Errungenschaften ja auch wunderbar dazu geeignet, die Seniorenwohnungen zu bereichern. Allerdings gibt es da auch ein paar Probleme in der Umsetzung. Denn viele ältere Menschen haben entweder zu großen Respekt vor neuer Technik oder lehnen es von vornherein ab, weil sie der Meinung sind, dass sie es nicht brauchen würden. Dazu kommen außerdem die Kosten, die eine solche Aufrüstung bedeuten würde. Ein voll ausgestattetes seniorengerechtes Smart Home, wie es beispielsweise in Bad Kissingen und Umgebung als Modellhaus ausgestellt wird, würde über 2 Millionen Euro kosten. Darum müssen Smart Home-Erweiterungen ein paar Kriterien erfüllen, wie Dr. Ingrid Witsche aufzählt.
Ich sehe da für die Zukunft viel Potenzial. Es muss einfach, es muss bezahlbar sein, es muss Sinn machen und muss auch mit Menschen verknüpft sein. Also nur Technik alleine wird es nicht lösen, sondern immer so eine Verknüpfung mit Service, Dienst, mit Pflegeeinrichtung oder wie auch immer oder auch mit der Privatfamilie. Aber so, dass man merkt, wenn der Mensch sich nicht bewegt in der Wohnung längere Zeit, dass da Signale gesendet werden und so weiter. Es gibt viele, viele Beispiele. Hannover ist da führend. Die Kaffeemaschine, die merkt, dass kein Kaffee gekocht wurde und sendet das dann weiter und so weiter. Das ist alles schön gut. Aber es ist noch alles viel in diesem, ja, in diesem Modellstadium.
Zwar gibt es auch schon ein paar Förderprogramme für solche Aufrüstungen, aber entweder sind sie rar gesät oder aber wenig bekannt, sodass man sie nicht ausschöpfen kann, wenn man davon nicht weiß. Es gibt also noch einige Baustellen und Ausbaubedarf in vielen Kommunen in Deutschland, auch wenn es in der einen oder anderen Kommune schon auf einem guten Weg ist.
Dass in vielen Branchen Fachkräfte fehlen, damit erzähle ich Ihnen wirklich nichts Neues. Aber wie wirkt sich die Personalknappheit eigentlich bei der Marine aus? Und was kann man dagegen tun? Meine Kollegin Dorothee Frank kommentiert.
Von der deutschen Marine wird viel erwartet. Auslandseinsätze bis zum Indopazifik, Sicherung internationaler Seewege, Überwachung und Verteidigung der Ostsee. Doch laut einer Antwort der Bundesregierung vom Februar dieses Jahres waren 16% der Dienstposten in der Bundeswehr nicht besetzt. Erschwerend kommt bei der Marine die an sich schon viel zu kleine Flotte hinzu. Die Auswirkungen sind bei allen Marineangehörigen deutlich zu spüren. Eigentlich sollte beispielsweise das Verhältnis Einsatz zur Heimatverwendung bei 1:5 liegen. Wenn jemand also 4 Monate im Einsatz war, durfte er für die nächsten 20 Monate in Deutschland bleiben. Doch was bedeutet schon Einsatz für die Marine, da doch die Ostsee bereits fast Kriegsgebiet ist? So bemängelte ein mehrfach bei Aufklärungsfahrten auf der Ostsee eingesetzter Oberbootsmann gegenüber der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, dass diese Fahrten weder als Einsatz noch als einsatzgleiche Verpflichtung gelten und er hierdurch finanziell schlechter gestellt werde. Von der Familie ganz abgesehen. Dabei seien die Fahrten wegen der persönlichen Belastung und durch wochenlang ausbleibende Kommunikation mit der Familie nicht mit einer normalen Seefahrt vergleichbar. Zudem greift keine 1:5-Regel, wenn die Fahrten als normaler Dienst und nicht als Einsatz gelten. Aber aufgrund der Personalknappheit ist sogar diese 1:5-Regel oftmals nicht realisierbar. So klagte ein Marinesoldat gegenüber der Wehrbeauftragten, dass er direkt nach einem mehrmonatigen Einsatz mit nur 12 Tagen Vorlaufzeit von seiner Einplanung zu einer weiteren 2,5 Monate dauernden Einplanung in einem NATO-Einsatzverband erfahren hatte. Er war also bereits mehrere Monate fern von Heimat und Familie eingesetzt, kommt nach Hause und erfährt dann kurze Zeit später, dass er in 12 Tagen nochmal für mehrere Monate weg muss. Da sich die Seefahrt allerdings nicht von der Marine entkoppeln lässt, fordert die Führung der deutschen Marine eine konsequente Priorisierung ihrer Aufgaben durch die Politik, um das Personal nicht zu überlasten. Bisher ohne Erfolg. Eine weitere Forderung, die erst im kürzlich veröffentlichten Zielbild für die Marine ab 2035 wiederholt wurde, beinhaltet den konsequenten Einstieg in unbemannte Systeme und künstliche Intelligenz. Auch hiermit soll der Personalnot begegnet werden. Demgegenüber steht die deutsche Politik, die bisher allen Automatisierungs- und Digitalisierungsvorhaben inklusive unbemannten Systemen und künstlicher Intelligenz mit Misstrauen begegnete. Diese Zögerlichkeit kann und will die deutsche Marine nicht mehr mittragen. Ohne technische Unterstützung ist sie ihren Aufgaben nicht mehr gewachsen. So beinhaltet das Zielbild auch mehrere neu zu beschaffende unbemannte Systeme. Vom Large Unmanned Underwater Vehicle als Ergänzung zu den U-Booten bis zur unbemannten Minenabwehr. Denn die Zukunft, die beginnt jetzt.
Dr. Katharina Barley ist Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Mit unserem Chefredakteur Uwe Proll spricht sie über die Rolle der Ukraine als EU-Beitrittskandidat, daraus resultierende potenzielle Reibungspunkte mit verschiedenen Balkanstaaten und mögliche Strategien für eine gemeinsame europäische Zukunft.
Ja, wir sind heute zu Besuch hier in Brüssel im Büro von Dr. Katharina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und natürlich Abgeordnete im Europäischen Parlament und uns erinnerlich auch noch als Bundesministerin in verschiedenen Funktionen. Jetzt spricht sie für Europa. Erst einmal ganz herzlichen Dank für die Gastfreundschaft heute.
Sehr gern geschehen und herzlich willkommen hier in Brüssel.
Nun, für Beobachter war es jetzt in gewisser Weise überraschend, dass die Mitglieder der Europäischen Kommission nach Kiew gefahren sind. Ist ja durchaus ein Zeichen der Solidarität. Am Rande haben aber einige Damen und Herren in Interviews, wenn ich das jetzt mal so übersetzt sagen darf, ja, also wir wollen einen bevorzugten Weg für die Ukraine in die EU haben. Da fielen sogar Jahreszahlen wie 2 Jahre. Also ich kann mich an die Diskussion über einige Balkan, sowohl West- als auch Ost-Diskussionen erinnern und die Enttäuschungen, die da hinterlassen wurden. Ist das nicht einfach falsch, der Ukraine da einen Weg zu eröffnen, sogar noch mit einer Jahreszahl, der völlig unrealistisch ist?
Das passiert auch nicht. Wir haben ja der Ukraine und auch der Republik Moldova den Kandidatenstatus verliehen. Schon das ist eine geopolitische Entscheidung gewesen. Wir haben in diesen 2 Fällen eine Ausnahme von den sogenannten Kopenhagener Kriterien gemacht, die eigentlich alle Länder erfüllen müssen, die in die Europäische Union kommen wollen. Das sind Schritte, die man eigentlich gehen muss als Staat. Und da haben wir aus der aktuellen Lage heraus, haben wir gesagt, bei der Frage, werden diese beiden Länder Beitrittskandidaten, da machen wir eine Ausnahme. Schon das hätte den Effekt hervorrufen können, den Sie gerade angesprochen haben. Und deswegen bin ich dem Bundeskanzler, bin ich Olaf Scholz so dankbar, dass er, bevor er das erste Mal in Kiew war, zuerst auf den Balkan gefahren ist, um genau das zu verhindern, um mit den Leuten zu reden, um ihnen das zu erklären, um auch ihre Fortschritte zu würdigen und ihren weiteren Weg in die Europäische Union zu zeichnen, der bei diesen Staaten noch länger dauern wird. Das ist überhaupt keine Frage. Aber zumindest, dass jetzt zum Beispiel Bosnien-Herzegowina auch den Kandidatenstatus bekommt. Also solche Fragen, das war einfach wichtig, das zuerst zu klären und dann nach Kiew zu fahren. Eine Beitrittszeit von 2 Jahren ist absolut illusorisch. Die bisher kürzeste Zeit Beitrittsverhandlungen war die mit Finnland, wo die Kopenhagener Kriterien eigentlich am Anfang schon erfüllt waren. Und auch das hat noch 3 Jahre gedauert. Also die Ukraine ist noch weit davon entfernt. Das haben wir aber auch immer so gesagt.
Kommen wir vielleicht noch mal zu einem Thema. Das ist die Frage der Rolle der Nettozahler. Das ist ja immer ein Thema, wenn in Deutschland dann Inflation herrscht, Steuererhöhungen anstehen oder irgendwas. Kommt das dann auf? Nun ist natürlich bei nüchterner Betrachtung es tatsächlich so, dass Deutschland damit Abstand der größte Nettozahler ist. Warum ist es nicht zu vermitteln, dass das auch enorme Vorteile hat?
Das ist interessant, dass Sie das sagen. Denn natürlich habe ich früher diese Diskussion auch immer mal wieder geführt, aber seit ich quasi jetzt beruflich europäisch unterwegs bin und viele, viele, viele Veranstaltungen mache und mich mit unglaublich vielen Leuten über Europa austausche, begegnet mir das kaum. Also natürlich gibt es eine bestimmte Klientel, die sich darauf sehr fokussiert. Aber ich habe den Eindruck, bei Menschen, die aufgeschlossen sind gegenüber der Grundidee Europas, herrscht eigentlich Klarheit darüber, dass natürlich das wirtschaftlich stärkste Land auch, und wir sind ja nicht nur das wirtschaftlich stärkste, wir sind auch noch das bevölkerungsreichste, dass wir natürlich auch deutlich mehr beitragen als andere. Und man muss ja eigentlich nur sich die Europäische Union und die Mitgliedstaaten und ihre Entwicklung anschauen, um zu sehen, dass offensichtlich die Europäische Union Deutschland sehr gut tut.
Die Frage der Zahlungen an die EU und die Verteilung dieser Mittel dann auf Mitgliedstaaten wird ja vor dem Hintergrund in Deutschland nochmal intensiv im Moment diskutiert. Wenn das zweitgrößte Land Europas, und das ist eben die Ukraine, mit einer riesigen Fläche, relativ viel Bevölkerung, einer sowieso nicht sehr modernen Infrastruktur, die jetzt noch durch russische Raketen und Bomben zerstört wurde, tatsächlich in den Prozess der Mitgliedschaft käme, was dann für finanzielle Aufwendungen notwendig wären. Und in diesem Zusammenhang stellt sich dann dem Beobachter doch die Frage, da sind ja verschiedene Gruppen unterwegs. Also wenn man sich mal anguckt, wie die Polen sich mit den Amerikanern und den Briten so Vorstellungen machen, wie man die Ukraine denn mit den Mitteln aus Brüssel aufbauen könnte, da wird man doch hellhörig. Also was für eine Strategie sehen Sie denn, um sicherzustellen, dass europäische Mittel, die in die Ukraine gehen, zum Wiederaufbau auch im europäischen Interesse verwendet werden?
Also wenn man von europäischen Mitteln spricht in diesen Dimensionen, dann muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil viele Menschen sich völlig falsche Vorstellungen darüber machen, über welche Mittel wir verfügen. Wir haben für 450 Millionen Menschen einen europäischen Haushalt, der doppelt so groß ist wie der von Nordrhein-Westfalen. Also wir haben, im letzten waren es 186 Milliarden, wenn ich es richtig im Kopf habe, und in Nordrhein-Westfalen waren es paar 90. Sie können sich vorstellen, dass man mit 186 Milliarden für 470, 450 Millionen Menschen nicht viel ausrichten kann, geschweige denn so ein Land aufbauen. Also das erlebe ich eben häufig. Ne? Dann wird gesagt, dann mach doch mal ein Rieseninvestitionsprogramm aus europäischen Geldern. Dann muss man sich darüber klar sein, dass solche Dimensionen, klar können die europäisch bewerkstelligt, verwaltet werden und verteilt werden und so weiter, aber das Geld kann nicht aus Europa selber kommen. Warum nicht? Wir haben gar keine Möglichkeiten, selber Geld einzunehmen. Wir sind kein Staat.
Also aus Europa jetzt im Sinne?
Die Europäische Union. Wir haben keine eigenen Steuern. Früher, als es noch Grenzen gab, hatten wir Zolleinnahmen. Die waren auch gar nicht so gering. Da hatten wir, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, sowas wie 60% des europäischen Haushaltes wurden durch Zölle gedeckt. Das ist jetzt verschwindend. Das sind vielleicht noch 2%. Und deswegen muss klar sein, wenn wir der Ukraine beim Aufbau unter die Arme greifen, was wir tun werden, dann braucht es eine gewaltige internationale Anstrengung. Das ist nichts, was man einfach auf Europa schieben kann, sondern da müssen auch alle Länder mit an Bord, natürlich auch die USA beispielsweise, auch Großbritannien, also auch Länder, die nicht mehr zur Europäischen Union gehören.
Noch eine Detailfrage in dem Zusammenhang, die auch diskutiert wird, und da kann man sicherlich unterscheiden zwischen der jetzt- und kurzfristigen Finanzierung des ukrainischen Staates und einer langfristigen Hilfe zum Wiederaufbau. Aber man hatte den Eindruck, die Ukrainer tun sich schwer, wenn die Geldgeber das an ziemlich harte Sanktionen mit Blick auf Compliance, Korruption verbinden wollen.
Na, wir haben ja gerade jetzt die letzte Zeit gesehen, dass schon sehr drastische Maßnahmen gegen Korruption ergriffen wurden. Also dass einige hochrangige Offizielle rausgeschmissen wurden, dass auch anderswo in Lieferketten Menschen verhaftet wurden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also da passiert schon was. Aber richtig ist, dass Korruption in der Ukraine immer ein Problem war, ein großes Problem. Und es ist völlig richtig, dass die Europäische Union ihre Unterstützung an diese Bedingungen knüpft. Und das muss auch im Interesse der Ukraine sein, weil die Erfüllung dieser Bedingungen auch der Weg in die Europäische Union ist. Das ist ja genau der Punkt. Wir haben diese drei Körbe der Kopenhagener Kriterien. Wir haben die politischen Kriterien, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, unabhängige Justiz und so weiter. Wir haben die wirtschaftlichen. Und zu den politischen gehört natürlich auch Korruptionsbekämpfung. Wir haben die wirtschaftlichen. Und dann haben wir noch die Rechtsordnungen, die quasi übereingebracht werden müssen. Aber das ist wahrscheinlich am Ende das geringste Problem. Die Ukraine muss diesen Weg gehen, wenn sie in die Europäische Union will. Und das will sie. Und deswegen ist es sehr sinnvoll, mit den Wiederaufbaugeldern dann auch gleich in diese Richtung zu unterstützen.
Ja, Frau Dr. Barländer, bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch.
Danke sehr.
Um europäische Zusammenarbeit, Zuständigkeiten und auch Grenzen geht es auf dem Europäischen Polizeikongress am 3. und 4. Mai in Berlin. Werfen Sie doch einen Blick ins Programm auf www.europäischer-polizeikongress.de. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie's gut und bis zum nächsten Mal.